Bitte bleiben Sie heute am Anfang sitzen. Wir beginnen diesen Gottesdienst und feiern ihn. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihnen allen ein recht herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch die Eltern mit ihren kleinen Kindern im Kirchensaal. Und ich begrüße besonders die Tauffamilie Heyer mit allen Verwandten und Gästen. Sie bringen ihre zwei kleinen Kinder, die Zwillinge, zur Taufe. Die beiden sollen heute getauft werden, Luca und Jonas Heyer. Und ich begrüße unter uns den Projektchor, der den Gottesdienst mitgeschaltet, unter der Leitung von Deborah Kohler, am Klavier begleiten uns durch den ganzen Gottesdienst Stefan Schaber, auch ihm herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die schöne musikalische Gestaltung. Und nun kommt gleich der Projektchor mit einem ersten Lied, Frau Kohler. Ich bitte, dass Sie dazu aufstehen. Gott, unser Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns diese beiden Kinder geschenkt hast, den Luca und den Jonas. Wir können nur staunen über diese Wunder, die nun so lebendig unter uns sind. Dir wollen wir diese beiden Kinder in der Taufe heute anvertrauen. Wir bitten dich, bleibe du diesen beiden Kindern nahe mit einer väterlichen Liebe und Gnade, damit sie in deiner Hand geborgen und gut versorgt sind. Amen. In der Stille beten wir weiter miteinander und füreinander. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte die Kinder und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir jetzt miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich bitte, dass Sie dazu aufstehen. Wer es aufschlagen will im Gesangbuch unter der Nummer 686, wie es hier ganz oben angeschrieben ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie können wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir sprechen über diesen beiden Kindern den Namen des dreieinigen Gottes aus. Wir bekunden damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will dem Luca und dem Jonas um Christi willen ein gnädiger Gott und Vater sein und ihnen seinen Heiligen Geist schenken, damit sie durch den Glauben als seine Kinder leben. Dann nehme ich nachher vom Wasser zum Zeichen, dass Gott die Getauften reinigen will von Sünde und Schuld. Er will alles widergöttliche Wesen in Jesu Tod versenken. Und dann lege ich den beiden die Hand auf zum Zeichen, dass Gott sie haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Nun hören wir ein Lied, extra zur Taufe, extra im Blick auf die Kinder. Vergiss es nie. Dass die Taufeltern und die Paten und die zwei Kinder und sonst kleine Kinder, die zuschauen wollen, gerne mit alle mit vorkommen. Also besonders Pateneltern und die zwei Kinder, die getauft werden sollen. Und ich bitte, dass während dem Taufvorgang alle, die ganze Gemeinde aufsteht. Bitte, dass sie dazu aufstehen. Liebe Eltern und Paten, von der Kirche berufen frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass eure Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, so antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass eure Kinder als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen werden, so antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Und nun, ob sie die Kinder herbringen zur Taufe.
Herr unser Gott, wir danken dir für Luca und Jonas. Du hast ihnen das Leben geschenkt und hast sie gesund zur Welt kommen lassen. Dafür können wir dir nur von Herzen Danke sagen. Wir merken, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand haben. Begleite du Luca und Jonas auf ihrem Lebensweg. Lass sie ihren Weg mutig und entschlossen gehen im Vertrauen auf dich. Hilf, dass sie darauf vertrauen, dass du mit ihnen gehst.
Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir Luca und Jonas an. Dir, dem guten Hirten, legen wir sie in die Hände. Bewahre sie vor allem Bösen. Hilf ihren Eltern, sie dankbar, liebevoll und geduldig zu erziehen. Mache ihnen Mut, sich zu dir zu bekennen und Luca und Jonas den Weg zu dir zu weisen. Lass uns als Paten unsere Verantwortung wahrnehmen, die wir heute übernommen haben. Und gib uns allen deinen Heiligen Geist, damit wir dir vertrauen an jedem Tag unseres Lebens. Amen.
Und es lese auch noch die Taufsprüche vor. Müssen wir gucken, wo sind immer die Namen. Ja, der Luca erhält folgenden Taufspruch mit auf seinen Lebensweg. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an meiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Aus Jesaja 41, Vers 13. Und der Jonas erhält folgendes Wort Gottes mit aus seinem Lebensweg, aus dem gleichen Kapitel des Jesaja-Buches, Jesaja 41, jetzt zu Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und nun, wir hören wieder den Projektchor. Mutig komme ich vor den Thron.
Thank you.
Liebe Gemeinde, erkennen Sie solche Sätze? Dein Leben schreit so laut, dass ich deine Worte nicht mehr hören kann. Mit anderen Worten, was du sagst und wie du lebst, das stimmt nicht miteinander überein. Du redest fromm daher, aber im Alltag, da sieht es viel schwieriger aus. Kennen Sie solche Sätze? Haben Sie es vielleicht schon jemand, selbst so jemand gesagt oder gedacht? Oder haben Sie es selber schon an den Kopf geworfen bekommen? Du rennst doch jeden Sonntag in die Kirche, aber im Alltag, da bist du immer wieder sehr schwierig. Ich hoffe, niemand muss zu uns so etwas sagen. Und doch will ich mich von diesen Fragen hinterfragen lassen. Rede ich nur fromm daher und lebe dann doch etwas völlig anderes? Im 1. Johannesbrief muss Johannes seinen Lesern genau das zur Prüfung vorlegen. Ihr meint, ihr wisst alles über Gott und seinen und den Glauben, doch lebt ihr auch das Leben, so wie es Gott gefällig ist, so wie es sein Wort will. Und dann zeigt Johannes auf, wie das Leben als Christ eigentlich gemeint ist und aussieht. Ich lese jetzt den heutigen Predigttext, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. Leben im Licht ist die Überschrift. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Herr Jesus, du bist es mitten unter uns, hilf beim Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wie kann ich dahin kommen, ein Leben zu leben, das echt ist, wo Wort und Tat miteinander übereinstimmen? Wie komme ich zu echtem, authentischem Christsein? Erstens, erlebe die Kraft der Vergebung. Erleben Sie die Kraft der Vergebung. Wer einmal erlebt hat, wie befreiend es ist, eine Schuld vergeben zu bekommen, der wird die Schuld nicht mehr vertuschen oder verharmlosen wollen. Eine seltsame Geschichte soll sich irgendwo im wilden Kurdistan ereignet haben. Da geschah es einmal, so wird erzählt, dass ein Mann einen anderen im Streit erschlagen hat. Sofort machte sich der Mörder auf die Flucht in die einsamen Berge, denn nun würde ja der Sohn des Erschlagenen hinter ihm her sein. Und er würde nicht ruhen, bis die Blutrache vollzogen war. Und so war es auch. Wochen und Monate hindurch hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Der Mörder hatte keine ruhige Sekunde. Der Verfolger ließ nichts von ihm ab. Immer neue Anzeichen verrieten, dem Gejagten, dass der Rächer hinter ihm her war. Einmal war der Mörder im Schatten eines Baumes erschöpft eingeschlagen. Da erwachte er jäh in einem ungeheuren Schrecken. Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Er schlug die Augen auf und sah in das Gesicht seines Verfolgers. »Bist du der Mörder meines Vaters?« fragte der String. »Warum soll ich weiter fliehen? Ich kann nicht mehr. Ich will es gestehen. Ja, ich habe die Schuld auf mich geladen und deinen Vater erschlagen. Nun töte auch mich, denn ich bin des Todes schuldig.« Da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Verfolgers. »Höre, ich bin ein Christ und als Christ weiß ich um die Herrlichkeit der Vergebung. Ich laufe diese langen Wochen hinter dir her, um dir zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen will, komm nach Hause, lebe in Frieden, ich habe dir vergeben.« Da schlug der Schuldige die Hände vors Gesicht und weinte. »Wie viel hätte ich mir erspart, wenn ich sofort zu dir gekommen wäre und meine Schuld bekannt hätte. Ich meinte, du seist hinter mir her, um mich zu vernichten. Und nun liefst du mir nach, um mir zu vergeben. Wie sinnlos war doch meine Flucht.« Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auf der Flucht vor Gott, weil Sie denken, der will sie in die Pfanne hauen und bestrafen, sofort er sie, sobald er sie erwischt? Meinen Sie, Gott ist wie ein Polizist, der genau aufpasst und immer, wenn Sie einen Fehler machen, dann verpasst er Ihnen sofort eine Strafe? In Vers 9 unseres Textes lesen wir, wie Gott wirklich ist. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ist Gott. Er will reinigen und vergeben. Er will heilen und in Ordnung bringen. Ein sehr schönes Bild für Vergebung sehen wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der seinem Sohn mit ausgebreiteten Armen entgegenläuft. Der Sohn kommt fertig und völlig abgefragt nach Hause, stolpert sein Weg mit gesenktem Kopf vorwärts, als ihn sein Vater entdeckt. Mit vor Freude glänzenden Augen, die Arme ausgebreitet, so rennt er dem heimkehrenden Sohn entgegen. »Mein Sohn«, ruft er, »schön, dass du wieder heimkommst. Mein Sohn, ich habe immer auf dich gewartet. Willkommen zu Hause, mein Sohn.« Genauso läuft Gott jedem von uns, Ihnen und mir entgegen. Wenn Sie heimkommen und ihm um Vergebung Ihrer Sünde bitten. Sie dürfen immer wieder nach Hause kommen und um Vergebung bitten. Gott, dein Ihr Vater wartet auf Sie und freut sich auf Sie. Und indem Ihre Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, kommen auch die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen in Ordnung. In Vers 7 heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Damit Sie mit Gott, oder wenn Sie mit Gott ins Reine kommen, dann wird sich auch auf deine zwischenmenschlichen, das wird sich auch auf Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken. Versuche nicht, an deiner Ehe irgendwie herumzubasteln, herumzufummeln, bevor Sie nicht zuerst die Sache vor Gott in Ordnung gebracht haben. Und dann bitten Sie Gott, Ihnen auch in Ihrer Ehe zu helfen, zu vergeben, neu leben zu können und Vertrauen zueinander wieder zu haben. Wenn Gottes reinigendes, heilendes Licht in unser Leben fällt, dann wird es auch nach außen strahlen und sich auf unsere Beziehungen zu unseren Menschen positiv auswirken. Das ist ein echtes, authentisches Christsein, nicht aus eigener Kraft und unter eigenen Anstrengungen versuchen, ein guter Ehepartner oder Familienvater zu sein, sondern aus der Begegnung mit Gott heraus, aus der erlebten Vergebung, diese Erfahrung weitergeben. Zweiter Teil der Predigt. Verharmlosen Sie die Sünde nicht, sondern werden Sie sie los. Wilhelm Busch war Evangelist und Jugendpfarrer in Essen. Er erzählt von einer Versammlung in Zürich im Kongresshaus. Eine Riesenversammlung. Viele mussten auch noch an der Wand stehen. Darunter fielen ihm zwei Herren besonders auf, weil sie sich so fröhlich unterhielten. Man sah ihnen an, dass sie aus Neugierde gekommen waren. Einer von ihnen hatte so ein Schuhbärtchen. Als Busch mit seinem Vortrag begann, nahm er sich vor, so zu sprechen, dass auch diese beiden Herren zuhörten. Und sie hörten auch sehr interessiert zu. Aber dann sagte Busch zum ersten Mal Vergebung der Sünden. Und in dem Moment, als er von Vergebung der Sünden sprach, sah er, wie der Herr mit dem Schuhbärtchen spöttisch lächelte und seinem Nebenmann etwas ins Ohr flüsterte. Nun war das, wie gesagt, ein Riesensaal. Die beiden waren weit weg. Wilhelm Busch konnte nicht hören, was der Mann sagte, aber er erkannte es an seiner Miene. Der Mann spöttelte etwa so: Vergebung der Sünden, das typische Pastorengeschwätz, du lieber Himmel. Und er mag dabei gedacht haben, ich bin doch kein Verbrecher, ich brauche keine Vergebung der Sünden. Ob der ein oder andere auch hier unter uns ist und sagt, ich bin doch kein Verbrecher, wo brauche ich denn Vergebung der Sünden, ich weiß keine. So ähnlich wird der Mann also gesagt haben, dort in Zürich. Da unterbrach Wilhelm Busch seinen Vortrag und sagte, Moment mal, ich mache jetzt eine halbe Minute Pause. Und in der sich bitte jeder die Frage mit Ja oder Nein beantworten soll, die ich jetzt stelle. Wollen Sie in alle Ewigkeit auf Vergebung der Sünden verzichten, weil Sie Vergebung der Sünden nicht brauchen? Ja oder nein? Und dann war Busch mit den Tausenden von Menschen eine halbe Minute ganz still. Auf einmal sieht er, wie der Mann mit dem Schuhbärtchen ganz bleich wird und sich sogar an der Wand festhält. So erschrak der Kerl. Ihm ging sicher auf, jetzt sage ich, ich bin kein Verbrecher. Aber wenn es ans Sterben geht, wenn es ganz ernst wird, dann möchte ich doch wohl Vergebung der Sünden haben. Ich möchte nicht für alle Zeit darauf verzichten. Ich hoffe, Sie auch nicht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, heißt es im heutigen Predigttext in Vers 8. Wir sind zwar vielleicht keine Verbrecher, aber darum geht es auch nicht. Ich will es mit einem Vergleich erklären. Es ist einfach nicht möglich, eine einigermaßen weiße Weste in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu haben. Entweder ist man dort registriert oder nicht. Ein einziger Verstoß genügt und man ist in der Kartei erfasst. Genau das meint Johannes, eine einzige Sünde reicht aus, um Jesu Vergebung zu brauchen. Denn wir sind ja von Geburt an getrennt und eine Sünde trennt uns vor Gott und wir sind verloren. Und deshalb brauchen wir Vergebung der Sünden, ob wir viel wissen oder nicht so viel wissen. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie und ich, dass wir die Sünde nicht verharmlosen, sondern dass wir sie abgeben, loswerden. Und wenn Sie vor Gott Ihre Sünden bekennen, dann vergibt er Ihnen. An anderen Stellen spricht die Bibel vom Davontragen. Gott trägt ihre Sünde davon. Und bei dem Propheten Micha im Alten Testament heißt es, Gott wirft unsere Sünden, ihre Sünden, ins tiefste Meer. Ein gewaltiger Kraftakt Gottes ist ihre und meine Vergebung. Aber das ist ihre Chance. Auch sie können Vergebung haben. Die angebotene Versöhnung gilt der ganzen Welt. Lassen Sie sich einladen. Nützen Sie die Chance, Ihre Sünde heute loszuwerden. Vergebung zu bekommen und damit ihr Leben und deine Beziehung und so weiter in Ordnung zu kommen. Gottes Licht will die dunklen Ecken ihres Lebens heilend erleuchten. So heißt es im Text, von aller Unreinheit reinigen. Und sie bekommen eine zweite Chance. Sie dürfen noch einmal von vorne beginnen. Greifen Sie zu. Nun der dritte und letzte Teil. Leben Sie nach Jesu Vorbild. Leben Sie nach Jesu Vorbild. Unter den Jugendlichen gibt es seit Jahrzehnten, wahrscheinlich bis heute, eine Bewegung, bei der man mit einem Armbändchen herumläuft, auf dem steht WWJD. What would Jesus do, auf Deutsch? Was würde Jesus tun? Wenn Jesus an ihrer Stelle in der Schlange an der Kasse in einem Supermarkt stehen würde und da kommt jemand und drängt sich direkt vor sich hinein, was würde Jesus tun? Würde er den Drängler aus der Schlange hinauswerfen oder würde er sich geduldig zurückdrängen lassen? Nach dem Vorbild Jesu leben, darum geht es Johannes im letzten Vers des Textes. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Hier sind wir wieder an dem Punkt authentisches Christsein. Sind Sie ein echter Christ oder nur ein Sonntagschrist? Wenn wir verstehen, was unsere Vergebung vor Jesus bedeutet hat, was es ihn gekostet hat, dieses Leiden, dieses Sterben, diese Schmach, dieses Verspottetwerden dort am Kreuz, dann wollen wir so leben, wie es ihm gefällt. Dann wollen wir gar nicht mehr sündigen. Dann wollen wir auch seine Gebote halten. Um Gottes Gebote zu halten, kann auch folgender Gedanke helfen. Warum gibt Gott uns Gebote? Weil sie Schutz und Leitung für uns bedeuten. Leitplanken fürs Leben, nicht Gefängnismauern. Ein Beispiel. Angenommen, Sie wollten von Schopfloch nach Alpersbach mit dem Auto fahren oder nach Horb von hier aus. Da haben Sie im Grundsatz zwei Möglichkeiten. Entweder Sie fahren denn die Luftlinie, den direktesten Weg, durch Wald und Flur, über Stock und Stein ganz direkt, oder Sie nehmen die Straßen. Die Straßen sind natürlich weiter, dieser Weg ist länger. Aber ich würde Ihnen die Straßen empfehlen. Und wenn Sie jetzt aber sagen, Quatsch, ich bin doch nicht blöd, ich weiß den besseren Weg, ich fahre direkt und benutze keine Straße, dann kannst du dich auch hinterher nicht beschweren. Wenn du dann in Alpersbach oder in Stuttgart oder in Horb ankommst und dein Auto ist total verbeult, hat platte Reifen, alles ist völlig kaputt, dann kann ich nur sagen, selbst schuld, du hattest die Wahl, du hättest die Straße nehmen sollen. Genauso ist es mit den Geboten Gottes. Sie können die Gebote Gottes links liegen lassen und ihren eigenen Weg gehen, ohne die Gebote Gottes. Und dann wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Leben ganz verbeult und zerkratzt wird und Sie Ihr Leben ab und zu gegen einen Baum setzen. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie hinter Jesus her nach seinen Straßenplänen und Wegweisern, nach seinen Geboten, dann kommen Sie am Ende gut an. Und was ist, wenn Sie den Weg mit Jesus eingeschlagen haben auf seinen Straßen oder Weg nach seinen Plänen und Sie kommen doch vom Weg ab und fallen doch wieder in Sünde? Dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der Gerechte, schreibt Johannes. Dann tritt Jesus für Sie ein und erwirkt immer wieder neu Ihre Vergebung. Dann greift auch hier wieder das Bild vom Vater mit den offenen Armen in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie dürfen immer wieder heimkommen und bekommen immer wieder neue Kleider und den Sohnesring an den Fingern gesteckt. Willkommen zu Hause, mein Sohn, sagt der himmlische Vater. Amen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und weil wir spät dran sind, lassen wir das Gemeindelied weg. Wir kommen gleich zum Fürbittengebet. Ob Sie gleich aufstehen zum Fürbittengebet? Gut, unser Vater, wir danken dir für deine offenen Arme, mit denen uns immer wieder neu uns entgegenläufst, wenn wir zu dir zurückkommen. Wir danken dir, dass du gerne Schuld vergibst. Gib uns den Mut, unsere Schuld vor uns selbst und vor dir zuzugeben und deine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Öffne uns die Augen für deine Liebe. Hilf uns aber auch, uns von deinen Geboten leiten zu lassen und nicht zu meinen, wir wüssten den besseren Weg. Wir bitten dich für alle Einsamen und Alten hier in der Gemeinde, steh du ihnen bei, gib ihnen Menschen an die Seite, die nach ihnen schauen. Gib auch den Kranken deine Kraft und Hilfe und lass sie deine Liebe und Fürsorge erleben. Lass sie nicht an deiner Liebe irre werden. Wir bitten dich auch für die Regierenden in unserem Land, gib ihnen deine Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unser Land gut zu führen. Wir beten nun miteinander, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören den Projektchor We Believe in God.
Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir hören nochmal den Chor.